Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge heute. Mein Name ist Lino, ich bin 19 Jahre alt und ein Game-Trainer bei Tomoni. Heute ist das Thema, über das wir reden, die LGBTQ-Community, also beziehungsweise Queerness. Und bei mir zu Gast ist Colleen.
Hi ihr Lieben, ich bin Colleen, ich bin Psychologin und 38 Jahre alt und freue mich heute mit Lino zusammen zu dem Thema sprechen zu können. Das wird bunt.
Ja, sehr bunt. Regenbogenbunt. Haha. Schlechter Witz. Gut. Na dann. Zum Anfang, wie gesagt, mein Name ist Lino. Ich bin ein Transmann, der auch auf jeden Fall nicht straight ist. Genau definiert, was meine Sexualität ist, ist es nicht. Und ja, womit wollen wir genau anfangen?
Ich finde, du hast auch schon ein gutes Tor geöffnet, weil klar, wir zwei reden jetzt darüber und wir haben uns ja auch hier hingesetzt und wissen, worüber wir reden wollen. Aber ich finde es immer, glaube ich, gut, wenn wir so ein paar Grundbegriffe klären. Du hast jetzt schon ein paar in den Raum geworfen, die dich betreffen und da gibt es ja noch viel mehr. Wir müssen nicht jedes einzeln, aber ich finde so, was ist denn überhaupt queer? Was sind denn diese vielen Buchstaben, die du da immer nennst?
Also wir können ja mit der LGBTQ+-Community anfangen. Das steht für lesbisch, also beziehungsweise ist eigentlich die englische Version von Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer und Plus ist halt für alles, was da nicht aufgezählt wird. Beziehungsweise manchmal wird auch noch ein A für Agender und asexuell hinten dran gehängt und oder ein Sternchen für halt alle Variablen dafür. Und das Thema, also queer sein, ist sozusagen der Überbegriff, was sozusagen auch alle Leute innerhalb der Community mit einschließt.
Genau, weil wir haben, glaube ich, werden wir auch feststellen, es gibt sehr, sehr viele Begriffe, Identitäten, Orientierungen, die man für sich auch claimen kann, glaube ich, auch zum Teil sehr individuell. Und ich glaube, queer ist immer, also ich mag den Begriff ganz gerne, weil man damit so alles von vornherein schon mal mit unter die Haube nimmt, was halt, und jetzt sagen wir das, abweicht von der Heteronormativität. Langes Wort. Willst du es auch kurz erklären?
Also Heteronormativität steht sozusagen jetzt meines Wissens, definiere ich das jetzt falsch, dafür, was sozusagen alles, was nicht queer ist, also wenn man heterosexuell ist, steht man halt als Mann auf eine Frau oder als Frau auf einen Mann. Also beziehungsweise dann nur auf Männer, beziehungsweise nur auf Frauen. Und dann gibt es noch einen zweiten Begriff, den ich auch wichtig finde, der nicht in der queeren Community drin ist, und zwar Cisgender.
Ist der nicht in der queeren Community drin?
Cisgender.
Achso, ja, der Cisgender. Naja, aber wenn der Cisgender nicht heterosexuell ist?
Ja, dann schon. Aber theoretisch Cisgender per se ist ja nicht in der Community.
Okay. Aber ihr seht schon also, wieder, ne? Es ist bundisch. Es ist. Und es ist auch, finde ich, gar nicht so schlimm, wenn man mal den Überblick verliert, weil it's a lot.
Ich glaube, niemand hat den vollkommenen Überblick darüber. Also, um so sozusagen die zwei Begriffe zu klären, und zwar, wenn man heterosexuell ist, dann bezieht es natürlich nicht nur auf seine eigene Sexualität, dass man als Mann auf Frauen steht, wie gesagt. Dann gibt es noch das Wort Cisgender, was sozusagen, ich weiß nicht, ich erkläre das immer ganz gerne als so das Gegenteil von Transgender, wenn du halt in dem Körper, in dem du geboren bist, also wenn du als Frau mit weiblichen Geschlechtszeichen geboren bist und dich auch also auch eine Frau im Inneren bist, dann bist du eine Cis-Frau.
Also ich bin zum Beispiel, kannst du mal an mir umdrehen, ich bin eine Cis-Frau. Ich bin bei der Geburt mit weiblichen Phänotypen ausgestattet gewesen. Da ist es mal so, ne, mit weiblichen Geschlechtsorganen, mit Eileitern und so weiter. Da hat man gesagt, guck, das sind Mädchen und für mich passt das. Also ich sag's jetzt auch bewusst so, ich bin jetzt nicht, oh mein Gott, ich bin eine Frau und das definiert mich, sondern so, ich komme gut damit klar, dass man mir die körperliche Zuschreibung Frau gegeben hat und denk so, ja, damit kann ich leben. Und deswegen bin ich cis, weil das passt übereinander bei mir, das ist, überschneidet sich in meiner Wahrnehmung. Da gibt's für mich keine Diskrepanz. Das ist, glaube ich, die Definition, würde ich sagen, von cis, wenn es da keine Diskrepanz gibt.
Vielleicht hätten wir auch damit anfangen sollen, das Wort Transgender dann direkt mal zu definieren, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit andere Begriffe definieren. Lass uns doch einmal durch die LGBTQ-Community, also diese ganzen Buchstaben einmal kurz durchdefinieren.
Ja gut, du hast ja überall immer gleich, ist, dass wir mit dem L anfangen. Es hat übrigens sehr schöne, in Anführungszeichen, aber sehr wertschätzende historische Gründe, warum das L am Anfang steht. Das steht nämlich für Lesbian oder Lesbisch. Das bedeutet, dass eine weibliche Person ebenfalls auf weibliche Partnerinnen steht oder sich hingezogen fühlt zu anderen Frauen, also zum eigenen Geschlecht, würde man jetzt sagen. In dem Fall, wenn das Ausgangsgeschlecht weiblich ist.
Ja, und zwar nur zu
genau,
Frauen, also Frauen. Und gay, also das deutsche Wort dafür ist natürlich schwul, bedeutet, dass ein Mann auf einen anderen Mann steht, beziehungsweise sich zu dem hingezogen fühlt, romantische Gefühle für andere Männer, und zwar auch nur für andere Männer entwickelt.
Also wenn im Prinzip das eigene Ausgangsgeschlecht, was man hat, auch dem Geschlecht entspricht, das man attraktiv findet.
Dann definiert es sich unter homosexuell.
Ja. Genau, darüber würden beide ja runterfallen. Mhm. Genau. Dann als nächstes das B für bisexual oder bisexual. Da wird es jetzt schon wieder interessant, finde ich immer. Bisexuell bedeutet halt, ne, B2, dass man quasi beide Geschlechter attraktiv findet oder sich hingezogen fühlt. Und jetzt fängt es schon in der Community an mit der Diskussion. Das kommt halt aus einer Zeit, als man eben noch relativ klar von zwei Geschlechtern auch innerhalb der Community gesprochen hat, beziehungsweise die anderen nicht so sichtbar waren und gesagt hat, ich stehe sowohl auf Männer als auch auf Frauen. In der moderneren Definition wird auch gerne schon angenommen, naja, wir stehen quasi auch auf das ganze Potpourri dazwischen, außerhalb und so weiter, weil sich dafür mittlerweile auch andere Begriffe gefunden haben. Also das ist jetzt wieder mit den Labels, jeder kann sich das Label nehmen, was für ihn passt. Grundsätzlich B2 nicht, also auf beide Geschlechter attraktiv finden.
Und soweit ich das weiß, ist bisexuell auch noch ein Umbrella-Begriff, also ein, wie erklärt man Umbrella-Begriff? Ist also ein,
ja, man würde bei uns sagen, so eine Art Oberbegriff, Umbrella, ne, ihr habt einen Regenschirm und unter dem Regenschirm können sich ganz viele Menschen oder Begriffe kuscheln, die dann unter dem Schirm stehen, die auch dazugehören.
Ja, und der bisexuell ist sozusagen der Umbrella-Begriff für die ganzen Sexualitäten, die halt nicht nur auf ein Geschlecht stehen. Und es kann auch, also es ist auch irgendwie Definitionssache, da hat es auch ganz viele Unterkategorien sozusagen. Und da kann man auch sozusagen einen spezifischeren Term für sich selber finden, falls man das möchte.
Genau, das ist halt das. Also wie gesagt, ursprünglich war es relativ klar definiert, aber weil wir Menschen ja eben bunt sind, haben wir jetzt eben andere Begriffe drunter, wie pansexuell oder allosexuell oder könnt ihr gerne nachlesen, wenn ihr lustig seid. Es sind viele Buchstaben. Aber genau, ich glaube, das hast du gut erklärt. Das ist halt dieser Umbrella-Begriff mittlerweile.
Ja, dann gibt es noch das T, das steht für Transgender. Ich glaube, so ein Äquivalent im Deutschen gibt es gar nicht. Ich kann euch direkt sagen, dass transsexuell der falsche Begriff ist. Ja, weil die ersten,
veraltete.
Weil die ersten drei Begriffe gehen tatsächlich um die Sexualität, also um das, auf was du stehst, beziehungsweise also das, was du, wo du dich sexuell und auch romantisch hingezogen fühlst, wobei Transgender genau das nicht ist, weil es hat überhaupt gar nichts mit der, zu wie du dich hingezogen fühlst, zu tun, sondern es geht darum, dass man halt, also das beispielsweise Beispiel bei mir selber, ich wurde geboren mit weiblichen Geschlechtsteilen und da ist halt ein Doktor hingegangen und war so, das ist ein Mädchen. Und sobald ich alt genug war, war ich so, nein. Um es so ganz plain mal auszudrücken.
Ja, aber da haben wir es halt. Bei dir war eine Diskrepanz zwischen der Zuschreibung und dem eigenen Empfinden, bei mir eben zum Beispiel nicht. Und das ist eben genau, würde ich sagen, der Unterschied zwischen trans und cis.
Das ist aber ebenfalls auch ein Umbrella-Term für ganz viele andere, ich weiß, Kategorien sind es ja nicht, ganz viele andere Unterbegriffe, wo unter anderem auch die Nicht-Binarität dazu zählt oder transmaskulin oder transfeminin. Ich bin transmaskulin, weil ich von dem sozusagen weiblichen Geschlecht zum männlichen Geschlecht transitioniert bin. Das nennt man auch FTM, was also in der Community wird es oft dazu beschrieben, das bedeutet Female to Male, also jemand wie ich, bei dem bei der Geburt gesagt wurde, das ist ein Mädchen, ich dann aber im späteren Verlauf meines Lebens gesagt habe, falsch, ich bin ein Junge. Und MTF ist das andersrum, also dass man bei der Geburt gesagt hat, das ist ein Junge und dass die Frau dann danach gesagt hat, nee, doch nicht, haha.
Also ihr seht auch da wieder Umbrella-Term, viele Sachen dazwischen. Ich sage ja immer gerne, alles ist ein Spektrum, weil wir Menschen mögen natürlich auch Kategorien und deswegen auf der bunteren Seite des Spektrums versucht man da halt ganz viele Begriffe auszufinden, worunter man sich auch wohlfühlt. Weil ich glaube, das kommen wir ja noch drauf, das hat halt auch viel mit der eigenen Identität und irgendwie auch der eigenen Wahrnehmung in der Umgebung zu tun. Und manchmal braucht man halt einen Begriff dafür.
Dann das Q bedeutet
queer.
Queer. Also es ist so die einfach nur das so... Naja, das war halt alles, was so, also ich glaube, das ist so ein bisschen, man hat so gesagt, naja, ich weiß es nicht, wie soll ich das erklären?
Ich glaube, früher endete die Buchstabenfolge ja, glaube ich, da. Also ich, kleiner Dinosaurier, der ich bin, kenne noch, dass es nur LGBTQ heißt. Viele Buchstaben heute, ihr Lieben. Ich hatte noch nicht genug Koffein. Und ich glaube, das war für mich immer so ein bisschen dieses spezifisch und alle anderen, die sich auch noch darunter zählen. Deswegen war das Q eigentlich immer am Ende, so in meiner Wahrnehmung für queer, Rest der Kategorie wäre jetzt gemein gesagt, aber so dieser, okay, und alle, die sich noch dazugehörig fühlen. Und ne, wir haben ja vorhin noch schon gesagt, euch werden bestimmt auch andere Schreibweisen begegnen. Da ist das N-Schnipselchen immer ein bisschen anders. Und dann kamen eben noch ein paar extra Buchstaben dazu, einfach um diese spezifischen Kategorien oder spezifischen Personengruppen sichtbarer zu machen aus dem LGBTQ heraus, ja, einfach nochmal eine extra Stellung zu geben.
Beispielsweise zwei, die ich noch am häufigsten miterlebe, ist, dass da noch ein A und ein I hinten dran gehangen wird. Und zwar das A steht dann für asexuell oder aromantisch. Mhm. Und zwar, es steht nicht für Ally. Ich habe tatsächlich Leute darüber reden können, dass das A für Ally steht.
Meinst du mal schon aber für das, Ace, oder?
Stimmt nicht. Steht für Ace oder Aro, was die Abkürzungen davon sind. Und zwar bedeutet A bedeutet ja immer, dass etwas, also wenn man das etwas fehlt sozusagen, und wenn man sagt aromantisch, dann ist es halt jemand, der keine romantische Attraktion zu Leuten fühlt, also sich halt nicht in Menschen so auf so eine romantische Art verlieben kann. Das heißt nicht, dass Leute nicht trotzdem
Bindungen eingehen können
und Familie und Freunde wirklich lieben können, sondern halt eben nicht diese romantischen Gefühle entwickeln können. Und das heißt, also ich weiß, dass ich habe auch schon aromantische Leute getroffen, die dann trotzdem irgendwie in festen Beziehungen drin sind, aber also dass ich weiß, das ist auch eine super irgendwie nicht Definitionssache, aber es ist so, wie man das sich selber auslebt, wie man sich, also ja, wie man das für sich selber sozusagen dann auslebt.
Ich glaube, es hat auch wieder viel mit sozialen, gesellschaftlichen Normen zu tun, weil dafür, wir müssen ja dann immer von einem Normbegriff von Romantik ausgehen, und dann gibt es halt Menschen, die sagen, ja, aber so wie mir das zum Beispiel in, keine Ahnung, irgendwelchen kitschigen Liebesfilmen verkauft wird oder in Disney-Movies, das fühle ich so nicht, also bin ich ja scheinbar aromantisch, weil wenn das die Definition davon ist, that's not my cup of beer, cup of tea, aber egal, der Deutsche kommt durch, wir brauchen Bier.
Ja, nein, ich brauche Kaffee.
Aber genau, dann ist das, heißt das nicht, dass diese Menschen gar keine Form von Bindung eingehen können. Nein. Das ist Blödsinn.
Und dann gibt es natürlich noch Ace, also beziehungsweise asexuell. Und das ist das genau gleiche auf sexuelle Anziehung.
Attraktion.
Ja, sexuelle Anziehung bezogen. Das sind halt Leute, die halt sozusagen keine eigene sexuelle Anziehung zu Leuten führen, also haben sozusagen, also nicht so das Bedürfnis, mit dieser Person würde ich jetzt gerne schlafen.
Genau. Dieser körperliche Aspekt, diese körperliche Anziehung ist da halt.
Und also ich weiß, dass viele asexuelle Menschen trotzdem romantische Beziehungen eingehen, sozusagen dann ohne den Aspekt von Sex in deren Leben. Aber das ist auch wieder eine, also da gibt es auch ganz viele Ace und da gibt es auch ganz viele verschiedene Begriffe, die man sich definieren kann.
Korrigiere, ist auch wieder ein Umbrella-Term, oder? Ja, haben wir auch wieder ein Umbrella-Term. Gray-sexual und demisexual.
Also,
und
es ist schon wieder, ihr seht bunt, es ist schon wieder ein eigener Regenbogen im Regenbogen.
Also falls ihr euch da mal einlesen wollt oder so, kann man auf jeden Fall sich sehr tief in dem Thema einlesen. Ja, ich will da aber auch irgendwie gar nicht so viel drüber reden, weil ich persönlich zumindest selber kein Teil von dieser Community bin und ich dann nicht irgendwie irgendwann was vorweggreifen möchte.
Dann haben wir noch einen Buchstaben.
Haben wir noch einen Buchstaben? Ach so, ja, das I. Ups.
Ja.
Jetzt habe ich es erwähnt und dann fast vergessen. Ja, soweit ich weiß, ist das I, steht das I für Inter...
Intersexuell.
Ja, aber genau, intersexuell ist es ja nicht.
Ah.
Oder? Also es ist ja auch wieder keine Sexualität.
Jetzt sind wir wieder bei den Unterschieden zwischen biologischer Begrifflichkeit und ich glaube tatsächlich, es heißt im medizinischen Kontext immer noch Intersexuality, weil aber Sex, der Begriff ja Sex im Englischen anders geprägt ist als im Deutschen. Das ist jetzt immer das Problem.
Ja.
Also Sex bedeutet eigentlich das biologische Geschlecht, also alles, was rein biologisch ist. Und das bei Intersex ist eben, das sind Menschen, die, wir haben es ja eben schon gehabt, ne? Man kommt auf die Welt und ein Arzt sagt, jo, das ist ein Bub oder das ist ein Mädchen. Und es gibt einfach Menschen, wo das nicht so offensichtlich ist, weil die Geschlechtsmerkmale innerlich oder äußerlich nicht normtypisch ausgebildet sind. Und dann rät der Arzt oder die Ärztin einfach oder tatsächlich nimmt man das, was am besten passen könnte. Aber tatsächlich haben wir hier Mischform. Ganz alte Begriffe sind sowas wie Hermaphrodit zum Beispiel. Ganz, ganz veraltete Begriffe. Das ist gut. Kommt so aus der griechischen Mythologie. Das sind so uralt Begriffe dafür. Aber es bedeutet eben, dass hier jemand von Hause aus nicht die Normkategorie erfüllt, die wir uns so normgerecht in unseren Köpfen zusammengelegt haben, sondern einfach Merkmale beider Geschlechter aufweisen kann.
Ja. Oder ich weiß, dass auch was mit Chromosomen zu tun haben kann, je nachdem, wie Chromosomen sozusagen ausgebildet sind, dass das auch tatsächlich viel unter Intersex sozusagen fällt. Aber ich weiß, dass einige Leute das I auch als eine sozusagen einen Unterbegriff von Trans sehen. Ich weiß, da gibt es auch ganz viele Diskussionen darüber, die will ich gar nicht erst aufmachen.
Es ist auch super kompliziert. Vielleicht können wir einfach festhalten, ihr Lieben, wir reden jetzt schon so lange drüber. Sowohl sexuelle Orientierung als auch sexuelle Identität sind nicht binär. Naja, also es gibt nicht nur zwei Pole. Es gibt nicht nur schwarz und weiß und es gibt nicht nur männlich-weiblich. Es gibt nicht nur hetero und homo. Es gibt nicht nur, ich finde Sex gut und ich finde Sex nicht gut. Alles ist ein Spektrum. Und ja, das sieht auch die Biologie so. Das sieht auch die Genetik so. Das sieht auch die Endokrinologie so. Es ist nicht so simpel. Gibt es Normen? Und Normen, da haben wir ja schon ein paar Mal hier in dem Podcast drüber gesprochen, sind Mehrheiten. Also das ist ja mal das, wenn wir in der Wissenschaft von normativ sprechen, dann meinen wir damit halt Mehrheiten. Ist die Mehrheit da draußen höchstvermutlich cisgendered? Sprich, fühlt sich dem Geschlecht zugeordnet oder fühlt sich mit dem Geschlecht übereinstimmend, was es zugeordnet hat, so wie ich das bin. Ja, höchstvermutlich die Mehrheit, wahrscheinlich schon. Ist die Mehrheit da draußen heterosexuell, sprich steht auf das andere Geschlecht als das eigene, also ne, Männer auf Frauen, Frauen auf Männer? Höchstvermutlich auch ja. Die Mehrheit in Zahlen ja. Heißt das, dass das das Richtige ist, das Einzige ist, dass das die Wahrheit TM ist? Nein. Oder? Was sagst du dazu, Lino?
Nee, das heißt es absolut nicht. Also ich könnte mich da jetzt sehr lange drüber aufregen, aber das machen wir mal nicht. Jetzt, damit wir so ein paar Basic-Begriffe geklärt haben, genau, werden wir auf jeden Fall bald noch ein paar mehr erklären müssen, wenn wir so wenn wir hier so einen schönen Deep Dive reinmachen.
Wir müssen einfach mal so einen ABC-Song dann damit aufmachen.
So ein ABC. Ja, ich habe schon ein paar Leute gehört, die LGBTQ-Community so witzigerweise als die Alphabet-Mafia bezeichnen. Das finde ich einen sehr witzigen Begriff.
Ich wollte gerade sagen, der ist bestimmt, ich weiß nicht, ob der witzig gemeint ist, aber ich finde den so gut, dass man den bitte witzig claimen sollte für sich und sagt, oh ja.
Ja. Apropos Sachen, die auch nicht als witzig gemeint waren, wie er jetzt die ganze Zeit queer als einen Überbegriff sozusagen für alles auch sagen, benutzen, damit man nicht halt die ganze Zeit LGBTQIA plus whatever noch sagen muss, dass tatsächlich queer früher als eine Beleidigung benutzt wurde.
Oh.
Ja, sowas auch wie schwul, ja, soweit ich weiß auch. Und dass man sozusagen sich irgendwann dazu entschieden hat, das klingt jetzt zu einfach, aber sagt das ja trotzdem, dazu entschieden hat, dieses Wort sich zurückzuerobern und das einfach
zu reclaimen.
Ja, als sowas reclaimen und nicht mehr als was Negatives selber zu benutzen und verwerten. Was ich auch sehr was persönlich sehr interessant ist, finde,
ja,
wie
total
man damit umgegangen ist.
Also hat man ja auch mit gay tatsächlich den Begriff. Und ich glaube, es ist aber immer, wenn der Begriff eigentlich ursprünglich mal neutral gemeint war, also wer ist bei gay, weiß es jetzt, das war früher ja einfach für, ja, ein anderer Begriff für jolly, also farbenfroh oder amüsiert. So, man hat gesagt, oh, it's a gay event, das ist so ein bisschen Und dann hat man das halt auf die Männer übertragen, die sich so verhalten haben. Und dann wurde es aber irgendwann eben negativ benutzt. Ne?
Mhm.
Im Deutschen übrigens, glaube ich, haben wir einen ähnlichen Begriff, der aber nie so richtig re-reclaimed wurde in der Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, Tunte. Also ich habe es jetzt so gesagt. Ich weiß, da gibt es auch einen großen Reclaiming-Bewegung in der schwulen Community, die gesagt hat, so, wir müssen diesen Begriff uns wieder zurückholen. Korrigiert mich, aber ich glaube vor allen Dingen so wirklich noch in der alten Gay-Community. Da gab es da immer viele Unterhaltungen, die ich auch so mitbekommen habe. Gerade so Stichwort Rosa von Braunheim und so. Ich glaube, er war da auch ein großer Vorreiter, so diesen Begriff sich wieder zurückzuholen.
Keine Ahnung, ich habe das Wort, glaube ich, noch nie gehört.
Ihr merkt wieder, wir haben hier einen Generationenunterschied. Aber ich finde es ja gut, weil ich bin noch in der Generation aufgewachsen, wo es ein Schimpfwort war. Ganz klar. Also wenn du das jemandem gesagt hast, dann war das definitiv als Schimpfwort gemeint. Und ich fand es zum Beispiel sehr cool, dass ich irgendwann gelesen habe, dass die Gay-Community versucht hat, diesen Begriff sich zurückzuholen und zu sagen, nee, wir wollen da auch eine gewisse Pride mit reinlegen.
Ja. So, bevor wir jetzt wieder hier 5000 Sidetracks aufmachen, das kann ja bei uns mal öfters passieren, dann lass uns doch mal anfangen.
Ja.
Und hast du ein paar Fragen für mich mitgebracht oder soll ich einfach so aufs Blaue losreden?
Ne, wir haben jetzt ja ganz viele Begriffe geklärt oder berichtet und ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit damit verbracht, aber ich glaube, mir wäre wichtig und ich glaube, du kannst das gut erklären.
Mhm.
Was ist denn jetzt nochmal der Unterschied, weil du hast ja von dir gesagt, du bist transident, also du bist transgender.
Mhm.
Und das ist ja aber nicht deine sexuelle Orientierung, sondern das ist deine Identität. Was ist denn da jetzt der Unterschied?
Ja, das finde ich auch. Also da ist es mir persönlich auch sehr wichtig, dass man da einen großen Unterschied macht, weil dass ich sozusagen in einem Frauenkörper, sage ich jetzt mal, geboren wurde, aber eigentlich ein Mann bin, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, zu welchem Geschlecht ich mich hingezogen fühle. Und dass eine Gender-Identität, weil Sex ist ja das Biologische und Gender ist das, was in deinem Kopf sozusagen passiert. Ich weiß nicht, hört sich komisch an, wenn man das so sagt.
Ja, das ist quasi das soziale Konstrukt oder das.
Na, soweit ich weiß, gibt es dafür auch noch einen anderen Begriff. Soweit ich weiß, ist Gender sozusagen das, was du lebst. Also das, was dein Kopf, deine Seele, wenn man das so bezeichnen möchte.
Die Persönlichkeit. Also es ist schade, wir sind im Deutschen, wir haben nur einen Begriff, Geschlecht.
Ja.
Und das macht es im Deutschen sehr schwierig, darüber zu reden, weil das Leute irritiert sind. Weil man redet halt nicht immer von Genitalien, wenn man von Geschlecht redet, sondern da hat die englische Sprache leichter.
Und dass sozusagen eine geschlechtliche Identität halt nichts damit zu tun hat, auf was für Leute du, in wen du dich verlieben kannst oder zu wem du dich irgendwie hingezogen fühlst. Dass das ja zwei vollkommen verschiedene Sachen sind. Und ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe.
Ja, aber dann darf ich mal eine ketzerische Frage stellen. Ja,
natürlich. Kannst du probieren.
Heißt das, deine sexuelle Orientierung hat gewechselt?
Ah, das ist eine interessante Frage. Also, ich glaube, die würde ich aber eher so in einer längeren Geschichte über mich beantworten können. Also, dafür müsste ich eher so ein Deep Dive in meine Geschichte, wie es überhaupt zu meiner Realisation kam und sowas machen.
Gut. Ihr hört, schaltet mal ein zu einer späteren Folge, weil ihr seht ja jetzt schon, das ist so viel und wir sind nicht mal an der Oberfläche. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, zu was ihr was hören wollt, weil wir wollen natürlich für euch produzieren. Das heißt, wenn ihr sagt, geil, Lino soll mal bitte mehr darüber erzählen, das interessiert uns, dann schreibt es gerne rein, weil dann ziehen wir Lino schneller wieder hier auf diesen Tisch und sagen, jetzt los, erzähl den Leuten das.
Ich mache das auch freiwillig, damit es jetzt nicht so angreifend mir gegenüber klingt. Ich bin sehr gerne dafür offen, in so einem Rahmen hier Fragen zu beantworten, auch die sozusagen, also ihr könnt mir gerne alle eure unangenehmen Fragen stellen, ob ich die beantworte, ist ja dann meine Entscheidung. Aber ich finde das auch sehr wichtig, dass es sozusagen so einen Raum wie so ein Podcast hier gibt, in dem jemand hier sitzt und so sagt, ey, falls ihr Fragen zu Transmenschen oder auch zu nicht nur auf Frauen stehen als ein Transmann, was Fragen oder keine Ahnung generell zu Queerness habt, ich sitze hier und ich beantworte gerne viele eurer Fragen. Natürlich habe auch ich Grenzen, aber probieren geht über Studieren. Also fragt eure Fragen, wenn ihr welche habt. Ich bin gerne da, die zu beantworten. Ich beantworte solche Fragen sehr gerne, vor allem in so einem Rahmen, weil ich weiß, als ich mich zum allererst geoutet habe in meiner Schule, war ich sehr, sehr schnell in meiner ganzen Schule bekannt als das queere Kind der Schule.
Das Einzige, natürlich, ja, statistisch. Also, das Einzige.
Es war auf jeden Fall nicht, ich war nicht der Einzige, der queer war in unserer Schule, aber ich war so die einzige Person, die das halt irgendwie auch offen nach außen hingetragen hat, auch weil ich das natürlich musste, weil ich, also was heißt musste, ist jetzt so übertrieben, aber natürlich bin ich auch sozial transitioniert und ich habe meine Haare kurz geschnitten und ich habe einen anderen Namen benutzt und dann haben natürlich Leute dadurch das auch mitgekriegt, dass ich zur queeren Community gehöre. Und ich habe das auch nicht versteckt. Ich habe Regenbogenpins getragen. Also für 15, 14?
Okay. Eine Zeit, wo man 15. sehr gerne über den eigenen Sex spricht, sowieso.
Also ich war 15 und Leute haben einfach so, Leute, die ich nicht kannte, haben mir richtig übergriffige Fragen gestellt. Und ich habe die trotzdem beantwortet, weil ich immer gesagt habe, wenn ich die jetzt hier beantworte, dann geht ihr vielleicht nicht zur nächsten queeren Person, die ihr trifft und stellt der Person die Fragen, sondern dann macht ihr das nur bei mir und dann wisst ihr es. Und damit ihr das jetzt vielleicht, ich will euch jetzt nicht unterstellen, aber damit ihr sozusagen die Möglichkeit habt, diese Fragen trotzdem zu fragen und eine Antwort darauf zu kriegen und genau nicht die erstbeste queere Person, die euch über den Weg läuft, ausquetscht, bin ich dafür da, damit ich eure Fragen beantworten kann. Und vielleicht stellt ihr eine Frage, die jemand andere sich nicht getraut hat zu stellen, aber voll wichtig ist, die zu hören. Also ich ermutige euch nochmal, bitte, bitte stellt uns Fragen. Ich bin super offen dafür, die hier zu beantworten in so einem geregelten Rahmen.
Genau. Trotzdem muss ich natürlich jetzt als Psychologe von der Seite reinkrätschen und sagen, falls du, der du das gerade hörst oder die du das gerade hörst, das eine queere Kind an deiner Schule bist, du musst diese Fragen nicht beantworten. Also, ihr müsst euch da nicht ins Gewehrfeuer stellen. Wie Lino selber gerade gesagt hat, ihr könnt ihm alle Fragen stellen, aber sie beantwortet, wird er selber entscheiden. Und bitte macht das auch in eurem Privatleben so. Zum Glück, finde ich, haben sich die Zeiten ja ein bisschen entwickelt, nochmal seit meiner Jugend definitiv schon ein bisschen. Mhm. Ich finde es immer noch krass, wie unterschiedlich es dann doch noch manchmal ist. Aber ihr habt jetzt hier so eine Möglichkeit. So, dann könnt ihr jemanden fragen, wenn ihr neugierig seid. Weil ich meine, eine Sache ist ja klar, es scheint ja ein Interesse zu bestehen. Auf an queeren Themen. Und ob das manchmal, finde ich, getarnt ist in so einer, ach, ich bin so edgy, ich stelle jetzt mal hier so eine Frage, hihi, bist du schwul? Also irgendwo muss ja trotzdem ein Interesse da sein, weil warum glaube ich, dass das besonders edgy ist, wenn ich das jetzt frage oder besonders cool ist, wenn ich das jetzt frage so. Das heißt, da ist ja immer noch entweder ein Spannungsrahmen oder ein Interessenfeld und deswegen glaube ich, ist es wichtig, über sowas zu reden.
Ich habe viel Diskriminierung dafür erfahren, dass ich Teil der queeren Community bin und zwar nicht nur dafür, dass ich halt nicht straight bin, sondern auch viel dafür, dass ich ein Transmann bin und deswegen fasse ich das immer ganz gerne halt einfach unter Queerphobie irgendwie zusammen, weil es ja halt nicht nur Homophobie ist oder halt unter Queer Feindlichkeit. Ich find's schwer, einen Term dafür zu finden.
Ja, aber es ist ja richtig. Es ist halt wieder, was wir vorhin hatten. Wir kommen immer wieder auf dieses Normativ zurück. So alles, was vom Normativen, das heißt vom Mehrheitlichen abweicht, wird immer erstmal beäugt. Und ich glaube, es hat auch sehr viel mit Persönlichkeitsstruktur zu tun, ob jemand eher neugierig ist und sagt, das ist anders als die Normalität, da gehe ich mal gucken, was es ist. Oder zu sagen, das ist anders als die Normalität, verbrennt es, holt die Forken.
Aber dazu ist so das, was ich sagen wollte, dass viele dieser Queerphobie sozusagen, die ich erfahren habe, zumindest meines Wissens, immer eher aus einer Unwissenheit entstanden ist. Okay. Also, oder auch irgendwie aus einer Interesse, also dass Leute dann halt dumme Fragen gestellt haben, die mich verletzt haben, wo die Leute das natürlich, also ich rechne das Leuten immer nicht so böse an. Ich glaube immer gerne daran, dass Leute das netter gemeint, also dass Leute nicht absichtlich zu mir hingekommen sind und so waren. Ich sage das jetzt, weil ich weiß, das verletzt dich, sondern ich glaube immer daran, dass Leute sowas einfach aus Unwissenheit machen. Deswegen ist es mir auch genauso wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ich finde, dass, weil ich finde, dass viel dieser Queerphobie, zumindest von der, die ich irgendwie erfahren habe, ihren Ursprung in einer Unwissenheit hat. Ciao. In einer einfach nicht aufgeklärt hat. Ich habe so viele Gespräche schon mit Leuten geführt, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, aber Queerness kommt ja auch nicht nur in der Spezies Mensch vor, sondern auch in ganz vielen verschiedenen Tierarten. Und Leute waren so, hä, was, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, es wäre was Abnormales. Und dann bist du so, ja, es ist halt nichts Abnormales. So, also Pinguine ist immer das beste Beispiel, ja, was die meisten Leute kennen.
Ich habe auch sofort an die Pinguine gedacht.
Ja, Pinguine, wie unser Maskottchen. ich liebe unser Maskottchen. Keine Ahnung, also dass es auch so verschiedene Fische gibt, die einfach irgendwie immer als, ich glaube, Männer geboren werden und dann, sobald sie einmal Sex hatten, zu Frauen werden oder andersrum.
Clownsfische. Ich versaue euch jetzt allen, findet Nemo.
Oh ja, bitte.
Ich glaube, bei Clownsfischen ist es so, ne? Ihr kennt alle, süß. Findet Nemo. Mhm. Die werden, glaube ich, alle als Männchen geboren und die leben in einer Kolonie zusammen und diese Kolonie wird immer von dem größten Weibchen angeführt. Und wenn dieses größte Weibchen stirbt, dann entstehen quasi Konflikte in der Gruppe und quasi das Männchen, was dem meisten Stress ausgesetzt wird, weil es sich am meisten verteidigen muss, weil es am meisten seine Rangordnung ausklärt, ne, diese Gruppe muss ja wieder neu zusammenfinden, das transitioniert dann zum Weibchen und ist dann die neue Matriarchin der Gruppe. Das heißt, eigentlich bei Findet Nemo nach dem Tod von Nemos Mutter hätte eigentlich Marlin höchstvermutlich die Rolle von Nemos Mama wieder einnehmen müssen, weil er eigentlich zum weiblichen Fisch transitioniert wäre. Könnt mir gerne danken dafür, dass ich euch gerade Findet Nemo erweitert habe.
Ja, ja. Genau solche Fakten wissen halt Leute nicht, dass das eigentlich voll das Normale in Naturwelten ist, dass da auch irgendwie Queerness halt vorkommt.
Also ich glaube, was wir immer für einen Fehlschluss machen, ist ja auch so ein naturalistischer Fehlschluss. Das heißt, wir denken immer, die Natur hätte einen Plan. Alles muss in diesen Plan passen. Das heißt, die Natur hätte zum Beispiel gesagt, es muss zwei Geschlechter geben und alles muss in diese zwei Schubladen passen, weil nur so kann sich zum Beispiel Fortpflanzung fortentwickeln. Aber Evolution hat keine Agenda. Evolution hat keinen Plan. Evolution ist so, du hast überlebt lang genug, um dich fortzupflanzen. Yay. Wie du das gemacht hast, ist Evolution völlig egal und Hauptsache es findet Wege quasi fortzubestehen als Spezies. Und ob ich das jetzt tue, indem ich zwei Geschlechter habe, drei Geschlechter habe, Zwischengeschlechter habe, wechselnde Geschlechter habe, das ist der Evolution ratzeputze egal. Und deswegen finde ich es immer so schwierig, wenn jemand da mit diesem, das ist aber nicht natürlich Argument kommt. Weil ich mir denke, der Natur ist es scheißegal. Solange diese Spezies fortbesteht, denkt sich die Natur so, zwei Daumen hoch. Yay. Es ist ein tiefes Thema. Ich glaube, Absolut. Wir brauchen hier wirklich viel, viel Anlauf. Aber ich glaube, es ist uns beiden, glaube ich, wichtig, erstmal abzubauen, dass hier irgendwas unnormal ist, dass hier irgendwas neben der Spur läuft. Nochmal, Leute, es ist halt ein Spektrum. Wir reden auch in diesem Podcast so oft über Spektren, wenn es über mentale Gesundheit geht. Jeder Aspekt menschlicher Existenz ist ein Spektrum.
Absolut. Um auch nochmal den Dreh zu den Fragen zurückzufinden, falls ihr auch sozusagen Fragen habt, die ich euch jetzt nicht beantworten kann, an queere Community-Leute und ihr habt das Bedürfnis, eine queere Person, die ihr kennt, zu fragen, dann bitte ich euch, wie ich schon vorher das gemacht habe, das nicht zu tun. Und ich kann euch sagen, das Internet, Social Media hat so viele Leute, die ihren Lebensweg als queere Person mitteilen und offen darüber reden und auch unangenehme Fragen beantworten in auch Podcasts, in YouTube-Videos, in Kommentarsektionen, in TikTok-Videos. Es ist eine Bandbreite an Informationen, die euch das Internet und auch vor allem auch Social Media von eigenen Geschichten, falls ihr sowas hören wollt.
Ich glaube, wir betonen das auch so und Dino betont das auch gerade so, um mal auch das große Thema von Tomoni wieder aufzufassen. Du hast es ja eben schon leicht anklingen lassen, so dieser Weg, wenn man feststellt, okay, ich bin halt nicht heteronormativ und ich bin nicht cis-heteronormativ, vielleicht ist ja nochmal ein zweiter Punkt. Das ist ja schon für einen selbst ein großer Prozess und es ist halt eklatant entscheidend, wie das Umfeld damit umgeht. Absolut. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen vielleicht später noch drauf. Wir sehen tatsächlich Unterschiede, was die mentale Gesundheit angeht zwischen der heteronormativen Gesellschaftsteile oder der Gesamtbevölkerung und der queeren Bevölkerung. Wir sehen eklatante Unterschiede. Und zwar nicht zugunsten der queeren Community, sondern zu Lasten. Und mir ist aber ein Punkt ganz wichtig, das hat nichts mit der Queerness an sich zu tun, sondern es hat ganz klar was damit zu tun, wie die Umwelt damit umgeht, wie man akzeptiert wird, ob man mal ein paar Fragen im Freundeskreis beantwortet, wenn man sagt, hey, darf ich dich da mal was fragen? Und man gestattet auch, dass die Person sagt, nein, du heute nicht. Oder ob man, ich greife es jetzt nochmal auf, wie du gesagt hast, das queere Kind an der Schule ist, dem einem die Fragen hinterhergeworfen werden und zum Teil ja auch in höchst intime Persönlichkeitsbereiche geht. Weil da geht es jetzt nicht nur darum, hey, welche Eissorte magst du gerne, sondern ich vermute mal, du hast auch Fragen bekommen, wo man auch als cis-hetero-Mensch sagt, Entschuldigung, das geht dich gar nichts an.
Ja. Was ich damit eigentlich sagen möchte ist, guckt einfach, in welchem Rahmen das passiert und ich finde, man kann auch mit Freundinnen über solche Themen reden. Es muss halt, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen stattfinden und nicht bei einer wildfremden Person zu sein.
Ich finde, man kann sich da selber immer als Rahmen nehmen. Überlegt immer, in welchem Rahmen ihr von eurer Freundin, eurem Freund gefragt werden wolltet, irgendwas über eure sexuellen Erfahrungen oder eure Identität. Wenn ihr in dem Moment sagt, ach, ich würde jetzt aber ungern auf dem Schulhof angebrüllt werden mit der Frage, dann macht's vielleicht auch nicht. Wenn ihr sagt, ach, jetzt so im gemütlichen Rahmen auf der Couch und das ist gerade alles ganz cozy, ja, jetzt würde ich eine Frage beantworten, dann ist vielleicht ein guter Zeitpunkt.
Und dann akzeptiert natürlich, wenn jemand sagt, nee, gerade nicht oder keine Ahnung.
Ja, Basics. Ne? Ja. Basics in zwischenmenschlicher Kommunikation. Wenn jemand sagt, nein, möchte ich nicht, ne? Dann sagt man, okay, das ist voll in Ordnung. Ja. Nein ist ein vollständiger Satz, ihr kennt das.
Weil nur ein Ja ist ein Ja. Ja, um dann nochmal das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, dass queere Identität auch sozusagen beeinflusst, wie es einem mental geht. Aber nicht dadurch, also du hattest ja schon gesagt, dass queere Identität beeinflusst, wie es, also was für Gefahren man sozusagen hat, auch mentale Krankheiten zu entwickeln.
Total.
Willst du da mal so ein paar
Fakten? Soll ich euch mal so ein paar Fun Facts nennen?
Ja, also die ganz witzigen Fakten, hau sie raus.
Es ist wirklich schlimm. Also ich muss zum einen immer sagen, ihr kennt das mittlerweile, wenn ihr ein paar Folgen gehört habt, die Zahlen muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil bei solchen Umfragen, bei Auswertungen ist es immer sehr schwierig, was ist queer und was ist nicht queer. Mhm. Also solange wir nicht wissen, was zum Beispiel eine Studie erhoben hat, fragt zum Beispiel eine Studie nur nach der sexuellen Orientierung oder fragt sie auch nach der Identität. Wie wird das definiert? Werden zum Beispiel Menschen, die vielleicht bisexuell oder pansexuell sind, sich aber in einer heteronormativen Beziehung befinden, werden die, in welche der beiden Kategorien werden die gezählt von den Studienstellern? Das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen und dann natürlich auch die Auskunft, ist man bereit, ehrlich zu antworten. Nichtsdestotrotz, selbst wenn man diese ganzen Ungewissheiten so ein bisschen rausrechnet, muss man echt sagen, es zeichnet sich wirklich ein düsteres Bild. Generell müssen wir sagen, die Queer Community hat deutlich erhöhte Werte von Depressionen. Wir reden hier davon, dass es in der queeren Community 1,5 bis 2,5 mal so häufig Depressionen gibt wie in der Gesamtbevölkerung. This is a lot. Das ist halt wirklich, also im Schnitt kann man sagen, das Doppelte. Dann Schlafstörungen sind extrem häufig. In der queeren Community finden wir im Durchschnitt 15% der Personen, die Schlafstörungen haben, während in der Gesamtbevölkerung sind wir bei 8%. Also auch hier fast eine Verdopplung. Burnout finden wir in 9% der queeren Community versus 3% in der Gesamtbevölkerung. Wir haben doppelt so häufig, das finde ich auch ein wichtiges Thema, weil das trägt zu den anderen bei, wir haben doppelt so häufig das Gefühl von Einsamkeit in der queeren Community. Also es berichten ungefähr 12,5% der Personen aus der queeren Community, dass sie sich häufig oder sehr häufig einsam fühlen versus 6% in der Gesamtbevölkerung. Also auch schon hier wieder das Doppelte. Soziale Isolation, 11% versus 5%. Ihr Lieben, ich könnte ewig so weitermachen. Wir haben auch eine deutlich erhöhte Suizidversuchrate. Also ich habe Umfragen gefunden, da reden wir davon, dass 14% der queeren Community schon mal mindestens einen Suizidversuch unternommen haben. 14%. Jetzt denkt ihr, wow, das ist viel. Es wird gleich noch viel mehr, wenn man die Zahlen runterrechnet. Wie gesagt, immer mit sehr viel Spielraum behaftet, aber wir gehen in der Gesamtbevölkerung von 0,1% aus. Krass. Das ist heftig. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das hat nichts mit dem Queersein an sich zu tun, sondern es hat damit zu tun, wenn ihr alle unsere Folgen vorher schon mal gehört habt, kennt ihr auch die Risikofaktoren für mentale Erkrankungen und für zum Beispiel Suizidgedanken. Und diese Risikofaktoren liegen für Menschen der queeren Community extrem häufig vor, weil es sind eben so Sachen wie soziales Umfeld. Wie reagiert mein soziales Umfeld? Werde ich aufgenommen mit offenen Armen und würde sagen, hey, du gehörst dazu, ist doch völlig wurscht, wen du magst oder was du bist ja immer noch die Person, die wir lieb haben. Das hat mit persönlichen Krisensituationen zu tun, wenn ich aufgrund meiner Identität oder meiner Orientierung von zu Hause rausgeschmissen werde, und das passiert leider nicht so unhäufig, dass ich aus meiner Kernfamilie verbannt werde, dann ist das ein massiver Wegfall von sozialen Strukturen, die ich da habe. Grundsätzlich Diskriminierung, und da reden wir jetzt nicht nur von MitschülerInnen, die irgendwie dich hänseln, da reden wir wirklich auch von Diskriminierung bei Arztbesuchen, Schule, Lehrkräfte, diverse Bereiche in der Jobwelt. Also das passiert halt, das heißt nicht, dass jede queere Person das erlebt. Und das heißt auch nicht, dass jede queere Person das gleich erlebt. Also manche so ein bisschen, da sind halt mal zwei Erfahrungen, manche haben 200 Erfahrungen. Aber es ist halt insgesamt mehr, als wenn ich halt in Anführungszeichen ganz normal, sprich ganz mehrheitlich bin. Wenn ich halt das bin, was die Gesellschaft von mir erwartet, dann habe ich auch weniger dieser Risikofaktoren. Oder wir können auch sagen, dann hat man halt ein Privileg, weil man eben diese Sachen nicht erfährt. Wenn ich aber zum Beispiel ganz offen mit einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebe, das heißt, man sieht halt, dass ich zum Beispiel draußen mit einer anderen Frau unterwegs wäre, plus, dass man vielleicht sieht, dass ich nicht so dem binären Geschlechtsoptik entspreche, sondern irgendwie so nicht so ganz einzuordnen bin, dann kriege ich halt deutlich mehr Gegenwind. Und das sind die Ursachen für diese eklatant hohen Zahlen.
Ja, das auch. Also ich finde es richtig krass, und ich persönlich habe das auch bei mir selber gemerkt. Also, dass durch mein Outing, und ich sage immer ganz gerne, dass zumindest hat es für mich so angefühlt, dass mein Outing als ein Transmann die Leute immer mehr invasiv in ihrem eigenen Leben empfunden haben, weil es ja nicht nur war, dass ich gesagt habe, boah, ich stehe jetzt auf Typen, und alle so waren, ja, okay, bockt mich nicht, sondern es war ja was, wo ich gesagt habe, hey, du musst mich jetzt mit, also ich, natürlich nicht du musst, aber ich habe gesagt, hey, ich würde gerne mit einem anderen Namen und anderen Pronomen angesprochen werden, und dass Leute selber auch wirklich was dafür tun mussten, sozusagen, dass ich jetzt, dass jetzt was bei mir passiert. Das war ja nicht nur was, was nur mich persönlich sozusagen betroffen hat, und dass ich dadurch sehr viel Gegenwind erfahren habe. Also ich kann mich, glaube ich, an eine einzige Person erinnern, die sich gut, die das gut aufgenommen hat,
krass,
bei der ich mich sozusagen wohlgefühlt habe beim Outing. Und die meisten anderen Leute, ich bin auch noch mit, also ich habe viele Personen aus meinem Leben, vor allem Freundinnen und auch meine Mutter, dadurch aus meinem Leben verloren. Und Ich habe aber auch mit einigen, haben dann sozusagen nach einem Jahr oder so auch irgendwie dann sozusagen die Kurve gekriegt, damit umzugehen und haben das sozusagen, wie ich gesagt habe, am Anfang halt aus Unwissenheit sich blöd mir gegenüber verhalten. Und dass das sich für mich, also wie gesagt, für mich hatte das immer einen sehr großen Effekt irgendwie darauf, weil ich war vorher schon, also bevor ich mich als offen als trans geoutet habe, war Leuten irgendwie, also ich war halt kein feminines Mädchen. Also ich war nie, also nochmal, um das nochmal kurz bevor davon wegzunehmen, ich war auch nie ein Mädchen, also und ich habe mich auch nicht sozusagen in einen Jungen verwandelt, sondern ich war schon immer ein Junge und ich fühle mich nicht auch, also Leute sagen immer ganz gerne, wenn sie von Transmenschen sprechen, die empfinden, also was sagen die immer so? Sag, du fühlst dich als Junge.
Du fühlst dich, du identifizierst dich.
Ja, genau. Dass viele Leute sagen, also ich identifiziere mich nicht nur als Junge, ich bin ein Junge bzw. Mann, keine Ahnung. Und das war ich auch schon seit meiner Geburt an. Ich habe das erst halt später realisiert. Und deswegen ist mir auch wichtig, nicht sozusagen zu sagen, dass ich damals ein Mädchen war, sondern dass ich halt das damals nicht anders wusste, um jetzt den Dreh wieder zurück zu meiner Geschichte zu finden, dass ich damals halt dass Leute mich nicht als feminines Mädchen wahrgenommen haben, sondern ich halt sowieso schon immer mich halt nicht wohl damit gefühlt habe, irgendwie feminin zu sein. Und dass dann halt sehr viele Leute den Schluss darauf gemacht haben, dass ich auch auf Frauen stehe. Was ich sehr interessant fand, weil ich habe mich nie vor jemanden als bi oder lesbisch oder so geoutet, weil ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht, in eine Beziehung zu gehen. Für mich war das so irgendwie voll abseits meiner Realität. Ja, ich habe dann auch sozusagen mit Lehrkräften darüber geredet, wenn die so waren, oh mein Gott, stell dir deinen Traumtypen vor. Und ich war so, woher weißt du, dass es ein Typ ist? Und dann waren die so, dann deine Traumfrau. Und ich war so, woher weißt du, dass es eine Frau ist? Und die waren so, stell dir deinen Traummenschen vor. Und ich war so, okay.
Aber ich muss hier an der Stelle wieder Generationsding. Das finde ich ja schon super fortschrittlich. Ich finde ja auch mal schön zu zeigen, wie weit wir trotz allem schon gekommen sind. Mhm. Ne? Nochmal, ich bin eine andere Generation und ich wäre genau dieselbe Person gewesen. Ja, sie sagt, ja, stell dir deinen Traumtypen vor. Und ich habe gesagt, und mein Traummädchen? Und dann wäre schon der Punkt gewesen, ja, nee, du bist ja eins. Also ich glaube, da wäre ich bei vielen meiner Lehrkräften schon auch nicht bösartig, aber auf so ein, ja nee, das verstehe ich jetzt nicht. Also Traumjunge, so, okay, ich mache die Aufgabe einfach für mich. Deswegen finde ich es ja schon gut, dass das zweite Angebot schon kommt und das dritte Zähne knirschend, weil ich so denke, oh Mann, wir sind doch ein paar Meter gekommen. Und ich muss übrigens sagen, ich war ja auch kein besonders feminines Mädchen. Ich würde bis heute sagen, dass ich nicht besonders feminin bin. Und ich finde wirklich witzig, weil ich musste sehr nicken, als du es gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist dann einfach auch so ein Reflex, der dann kommt, du Lesbe. Also erstens, dass Menschen denken, dass das in irgendeiner Form eine Beleidigung wäre, amüsiert mich immer hochkrass. Aber es war dann immer sofort, du entsprichst nicht diesem, ich sehe das jetzt nicht, aber ich sage es, ich mache jetzt Anführungszeichen, du entsprichst nicht diesem Mädchen-Mädchen-Typus, also musst du lesbisch sein.
Ja.
Und umgekehrt würde ich auch sagen, bestimmt haben Jungs das erlebt, wenn du halt nicht so ein Junge, Anführungszeichen bist, dann musst du schwul sein. Und ich denke immer so, boah, das greift schon so krass kurz.
Also wie gesagt, das habe ich viel erlebt da, so vor meinem Outing, aber also ich fand es immer gut, weil ich wollte nicht, dass irgendwelche Leute irgendwie schließen, auf was für ein Geschlecht ich stehe. Und damals war das einfach kein Thema für mich. Das heißt, ich habe mich darüber nachgedacht, ich fand es einfach gut, dass Leute sozusagen nicht davon ausgegangen sind, dass ich auf Typen stehe, aber irgendwie sind es doch kompliziert. Naja, dass durch mein Outing, also mein Trans-Outing auch offen, das einen sehr großen Unterschied für mich mental gemacht hat. Also, dass es am Anfang hat es sich befreiend angefühlt.
Mhm.
Auch so, als allererstes, als ich so den Gedanken hatte, oh, ich glaube, ich könnte ein Transmann sein, dann war ich direkt so, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall, das ist mir viel zu anstrengend. Das war literally, das war ungefähr Wort zu Wort dieser Gedankengang, den ich hatte. Ich war so, auf gar keinen Fall, das ist viel zu anstrengend.
Das ist ein ehrlicher Gedanke.
Und dann war ich so, nein. Und dann habe ich es erstmal für so ein halbes Jahr oder so ein Jahr lang, war ich so, das ist eine Lüge, das ist nicht passiert. Und war so, das stimmt nicht. Und ich habe eine lange Zeit gebraucht, bis ich das vor mir selber irgendwie dann wahrnehmen konnte. Durch eine sehr witzige Geschichte. Wichtige Geschichte, weil ich habe ich sehr viel so Bücher geschrieben. Und eine Freundin von mir hat da einen Charakter entwickelt, den sie in das Buch reingeschrieben hat. Weil, also die hat den geschrieben und ich war so, oh, das ist voll interessant, darf ich den irgendwie mit ins Buch reinnehmen? Und sie war so, ja, natürlich. Und da war ich so, meine beste Freundin hat einen Charakter in meinem Buch und ich will auch einen Charakter in meinem Buch haben. Habe ich so ein Mädchen gestaltet, die natürlich nicht feminin war, keine Ahnung, irgendwas. Und irgendwann nach so 2 Wochen mit diesem Mädchencharakter, auch wieder in Anführungsstrichen, dann war ich so, boah, es würde voll gut zu diesem Charakter passen, wenn das ein Transmann wäre, dieser Charakter, wo ich sehr offensichtlich den Gedanken hatte, dass das ich bin. Und ich war so, das ist ein Transmann. Das war für mich persönlich sehr witzig, weil so ein halbes Jahr später schreibe ich irgendwann so eine Szene mit ihm und war so, ah ja, boah. Und der hat übrigens auch den Namen Lino, und weil ich den Namen voll schön fand. Und dann war ich irgendwann so, wollte mein Unterbewusstsein mir etwas sagen, was ich nicht verstanden habe.
Ja. Ja.
An dieser Stelle bin ich sehr dafür. Übrigens, kreative Hobbys sind sehr gut dafür, die eigene Identität zu erkunden. Also, weil es kommt mir sehr vertraut vor. Ich habe auch viel geschrieben als Jugendliche und gezeichnet. Und ja, das ist ein Safe Space, finde ich, um Sachen auszuprobieren.
Auf jeden Fall.
Wenn man einfach so guckt, ne, wie du sagst, so den Charakter und dann lässt man den durchlaufen. Und man sagt, ja, aber was wäre eigentlich, wenn das und wenn das? Und dann plötzlich merkt man so, oh ja, das fühlt sich für diesen Charakter, der zufälligerweise noch diesen Namen trägt und einfach eine krasse Mary Sue oder ja, je nachdem, männlich, weiß ich gar nicht, was ist denn das Gegenstück zu Mary Sue?
Ist Mary Sue.
Oh, da brauchen wir mal einen anderen Kreativschreiber. Aber wenn man dann einfach so merkt, so, vielleicht hat das doch mehr mit mir zu tun, als ich denke. Aber ich finde es gut, weil es ist ein Safe Space. Also deswegen, von alle von euch, die irgendwie denken, so, ich weiß nicht so ganz, wo ich stehe. Falls ihr ein kreatives Hobby habt, lasst doch einfach mal so ein paar wilde Ideen einfließen. Das heißt ja nicht, dass es am Ende passt. Vielleicht stellt ihr am Ende fest, nee, ganz ehrlich, geht für mich gar nicht. Aber das ist ein Safe Space, in dem ihr Sachen ausprobieren könnt. Schreibt, zeichnet, cosplayt, fursuited, völlig wurscht, probiert euch aus. Und wenn ihr merkt, so, was fühlt sich gut an, dann habt ihr vielleicht was entdeckt.
Ja, ich fand es auch, also ich fand es im Endeffekt, finde ich das auch eine sehr witzige Geschichte. Der Charakter hat jetzt einen anderen Namen. Das ist jetzt mein Name. Ich fand es aber, also ich find's immer noch eine witzige Geschichte, dass das so mir das zu meiner Erkenntnis geholfen hat und dass ich dann, aber habe ich auch immer noch eine Weile gebraucht, bis ich das so Leuten mich getraut habe zu sagen. Hm. Und ich habe aber auch immer erst so die Wasser ausgetestet. Hm. Also ich habe erst so, also bei meiner Mutter bin ich als allererstes hingegangen und habe so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe so das Thema Trans-Leute angesprochen. Und dann ist sie erstmal so eine halbe Stunde on einen Rampage über Transfrauen gegangen. Brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail reinzugehen.
Okay, das Wasser war auf jeden Fall verseucht.
Ja, auf jeden Fall. Also da war gut, dass ich das Wasser irgendwie vorher getestet habe. Ich habe mich natürlich im Endeffekt dann doch vor ihr geoutet, weil... Naja, brauchen wir auch nicht darauf einzugehen. Aber also so habe ich das persönlich immer gemacht, um so ein bisschen irgendwie auch einschätzen zu können, wie die Situation ist. Und ich fand persönlich, ich weiß nicht, ob das nur eine Ich-Erfahrung war, aber ich fand, dass Outings werden schwieriger, je näher dir die Person steht. Also je wichtiger dir die Anerkennung auch von jemandem ist. Also so vor so wildfremden Menschen ist es mir immer super leicht gefallen, das so zu sagen. Aber je wichtiger oder mir die Anerkennung von jemandem war, desto schwieriger war das so für mich. Also so in meiner Familie fand ich das richtig, richtig schwierig. Also ich habe noch viel ältere Geschwister, da hat es mir, ist mir auch immer super schwer gefallen. Und auch vor Freundinnen, die mir irgendwie sehr wichtig waren, hatte ich einen großen Struggle, da irgendwie das hinzukriegen. Und ich fand das sehr, sehr, sehr schwer, mich vor Leuten zu outen und deren Reaktionen mitzukriegen. Das hat für mich auf jeden Fall, es war sehr anstrengend und ich habe mich auch in der Zeit, wie du das so schön in deinen Statistiken gesagt hast, ich war eins dieser Statistikenkinder. Ich habe mich auf jeden Fall sehr alleine gefühlt immer damit und habe dann sozusagen, ich weiß nicht, ich habe probiert, meine Community durch meine Bücher selber zu finden, also mir die sozusagen selber aufzubauen und ja. Es war auf jeden Fall nicht leicht.
Aber dann, wenn du gerade so schön meine erfreulichen Statistiken angesprochen hast, dann würde ich doch direkt mal auch deine Frage an dich weiterspielen, weil ich finde, wenn man die Zahlen so liest, ist das erstmal sehr erschreckend. Und ich glaube, dass trotzdem Menschen das hören könnten und könnten sagen,
Kelly sagt, das hat mit der Queerness nichts zu tun. Ja, aber es ist doch wohl ganz eindeutig, dass die einfach alle einen an der Nuss haben.
Aber wir haben eine kleine Handvoll guter Studien, die sich damit beschäftigt haben. Wie sieht es denn mit diesen Zahlen aus, zum Beispiel zur Depression, wenn sich jemand outet oder beziehungsweise ein Coming-out hat, soweit ich weiß, sind ja auch zwei verschiedene Begriffe. Oder wenn zum Beispiel auch jemand sich der Transition oder seine Transition tatsächlich angeht. Und wir sehen halt einfach, dass die Zahlen sinken. Wir sehen einfach, dass es der mentalen Gesundheit wahnsinnig gut tut, wenn man zum Beispiel seine Transidentität ausleben kann. Dann gehen die Zahlen zurück. Natürlich, je mehr, desto erfolgreicher, sprich, und erfolgreich heißt nicht, desto besser man irgendwie, man nennt das Passing, also desto eher man quasi dem männlichen oder weiblichen Geschlecht, zu dem man gehört, zugeordnet wird, sondern je besser das aufgenommen wird. Und da sind wir wieder bei diesen externen Faktoren. Wenn man einfach die Person sein kann, die man ist und die Umwelt einfach voll fein damit ist, dann gehen diese ganzen Belastungszahlen zurück. Dann gehen die Depressionszahlen zurück, dann gehen die Suizidgedankenzahlen zurück, dann gehen die Burnout-Zahlen zurück. Und ich meine, das könnte ja vielleicht ein Hinweis sein. Und das ist ja auch unabhängig von Queerness. Können wir bitte Menschen einfach, solange sie sich nicht selbst oder anderen Leuten schaden, bitte einfach so sein lassen, wie sie wollen. Dann sind wir alle irgendwie ein bisschen glücklicher. Aber ich will euch damit halt einfach nur sagen, es gibt da tatsächlich ganz klare Belege für, dass es eben nicht an der Transidentität an sich liegt oder an der Queerness oder am Schwulsein oder you name it, ihr habt jetzt ja ein paar Begriffe gelernt, sondern dass es halt deutlich verzweigter ist und dass jeder von euch was dafür tun kann, dass es den Menschen besser geht. Sei halt einfach kein Arschloch. Wir sagen das so oft. Sei halt einfach kein Arschloch.
Aber dass dieses in Ruhe lassen, dass das vielen Leuten nochmal extra schwerfällt, wenn es um Transmenschen geht, weil du ja genau die Person nicht nur nicht in Ruhe lassen kannst, weil du da tatsächlich, wie gesagt, was an deinem eigenen Verhalten ändern musst. Und
ich finde das einen spannenden Punkt, als du das gesagt hast, von meinem Umfeld als trans outet. Ich kann nicht nur einfach sagen, ja, okay, schön für dich, sondern ich muss mir gegebenenfalls einen neuen Namen merken und ein neues Pronomen. Ich meine, wir haben ja noch gar nicht über Neopronomen geredet. Und natürlich steckt darin eine ganz große Wahrscheinlichkeit, nämlich, dass ich Fehler machen werde.
Ja.
Und ganz viele Menschen haben, also ich sage ja grundsätzlich, wir haben in Deutschland eine beschissene Fehlerkultur und ganz viele Menschen haben riesige Ängste davor, Fehler zu machen. Natürlich ist das blöd, wenn ich, vor allen Dingen, wenn die Person mir ja vielleicht auch wichtig ist in irgendeiner Lage und ich dann sage, oh scheiße, jetzt habe ich das falsche Pronomen benutzt oder ich habe den Deadname, also den alten abgelegten Namen benutzt. Natürlich ist das für beide Personen blöd. Aber ich meine, du kannst es ja mal aus deiner Perspektive sagen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich das nicht, wenn das wirklich klar ist, dass das ein Fehler war und ein Versehen, bin ich nie abgestraft worden dafür, sondern jemand hat gesagt, hey, der Name ist jetzt so und so oder natürlich machen wir Fehler. Aber es deswegen gar nicht zu versuchen und die Person absichtlich zu verletzen, indem man absichtlich die Pronomen falsch benutzt oder den alten Namen, obwohl man weiß, dass die Person damit nicht mehr angesprochen werden möchte. Das ist halt, da sind wir wieder dabei, das ist halt Arschlochverhalten. Fehler machen ist kein Arschlochverhalten. Absichtlich ein Idiot sein ist ein Arschlochverhalten.
Also ich vergleiche das, also ich nenne da immer gerne zwei Sachen, und zwar als allererstes, ich habe mich am Anfang selber auch super oft misgendert. Also so, ich weiß, ich habe immer, also ich weiß, ich habe eine Situation, die ist noch sehr prägnant in meinem Kopf, da war so meine Schwester und die hat so irgendwas zu mir gesagt und war so, ja, das, also war sie so, ja, und da steht mein Bruder und ich war so, hi, ich bin die Schwester von, und ich war so, verdammt. Und es war auch, also ich habe mich sehr, ich, die einzige Person, die ich dafür blame, wenn sie mich misgendert, bin ich selber. Ich mache mich selber sehr dolle dafür fertig. Aber man ist ja selber bei sich selber immer noch mal ein bisschen harter als bei anderen Menschen. Und die zweite Sache, die ich sage, ist so, wenn das Jahr wechselt. Ihr erinnert bestimmt alle noch an eure Schulzeit oder seid noch in der Schule. Wenn das Jahr wechselt und man muss immer so oben so dieses Datum hinschreiben, dann verkackt man am Anfang einfach immer das neue Jahr hinzuschreiben. Ich habe mir das letzte schon, als ich meine Notizen gemacht habe, habe ich 2025 oben hingeschrieben. Wir haben schon 2026. Und das ist mir einfach passiert. Aber das passiert euch dann so für den Januar und vielleicht noch so ein bisschen für den Februar und dann hört es auch auf. Und das ist okay, weil das ist halt eine Veränderung, an die muss man sich gewöhnen. Und das ist voll okay, Fehler zu machen. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht.
Du hast ja auch schon ein bisschen angedeutet, so die Reaktion deines Umfeldes und auch, was ja auch nicht mehr so ganz einfach war, weil unterschiedliche Reaktionen und auch ja im Nah- und Fernfeld. Aber was hat es denn vor allen Dingen auch also mit dir selber gemacht? So, hast du dann irgendwann mal daran gezweifelt? Ist es jetzt doch das Richtige? Also eine innere Unsicherheit oder so ein Selbstzweifel, dass du dann vielleicht doch gesagt hast, ups, vielleicht sollte das doch in dem Buch bleiben, bei dem Lino? Oder gab es da so Geschichten?
Also tatsächlich mit meinem Transsein habe ich nicht so viel gezweifelt. Damit hatte ich nie einen Zweifel. Für mich war immer so klar, ich bin kein Mädchen. Und sobald ich das so einmal wirklich auch so verbal ausgesprochen oder aufgeschrieben hatte, dann war für mich da auch kein Zurück mehr. Für mich war das so, manchmal habe ich so darüber nachgedacht und um mich so selber zu kontrollieren, ob das so jetzt, ob ich jetzt nicht irgendwas Dummes mache. Mhm. Also wie gesagt, da war irgendwie für mich gar kein Zweifel mit drin, aber bei so meiner Sexualität schon.
Aha.
Also das ist auch was, mit dem ich erst jetzt seit Kürzerem angefangen habe zu strugglen, weil meiner Meinung nach daran liegt, dass ich jetzt an einem Punkt in meiner Transition bin, wo ich ein sehr gutes Passing habe. Also wie wir schon gesagt haben, dass Leute sozusagen mich angucken und sich 100% sicher sind, dass ich ein Typ bin. Sie gucken mich aber nicht an und denken, dass ich ein Typ bin, sondern sie gucken mich an und denken, oh, das muss auf jeden Fall ein schwuler Mann sein, was ich sehr witzig finde.
Echt?
Ja, es ist, weil ich trage Ohrringe und auch hin und wieder mal Nagellack.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Und es ist auch nicht nur ein Ohrring, sondern es sind zwei Ohrlöcher pro Seite. Ist ganz schockierend. Struggle ich zurzeit irgendwie sehr dolle damit, dass ich so das Gefühl habe, dass es irgendwie unnormal, also dass so mit diesem, so mit so einem Gedankengang davon, dass ich einfach unnormal bin, dass es so auch so diese Gedankengang von ja, herkomm, eine romantische Beziehung werde ich sowieso nie haben, weil so ich dafür bin ich viel zu sehr queer und also mit solchen Gedankengängen ist das eher was, womit ich viel irgendwie zu kämpfen habe und sich nicht so ausgesprochen in meinem Kopf stattfindet, sondern eher so unterbewusst, wo und es auch manchmal, ich will nicht sagen, dass ich mich selber dafür hasse, queer zu sein, aber es ist schon oftmals so, wo ich das so nicht mag. Also wenn ich mir denke, boah, mein Leben wäre einfach so einfach, wenn ich so nicht queer wäre. Dann schiebe ich einfach so einen Hass darauf, dass es so anstrengend ist. Und aber also ich schiebe dann nicht so einen Hass auf so die Gesellschaft, dass es mir so schwer macht, sondern darauf, auf mich, dass ich so anders bin. Und ich weiß, also so gleichzeitig bin ich auch irgendwie stolz darauf, dass ich irgendwie nicht den Normen der Gesellschaft entspreche, weil ich das auch gut finde natürlich, dass man diese Normen der Gesellschaft aufbricht. Aber es ist halt auch, also das kann ich auch nicht immer leben. Es ist nicht mal das, was ich so auch fühle, obwohl ich probiere, das ist, was ich nach außen hin trage und auch nach außen hin lebe.
Ich verstehe den Struggle, den du beschreibst und denke mir natürlich die ganze Zeit so, ja, es ist halt mal wieder die Gesellschaft. Aber es ist halt nicht so einfach. Also ich glaube, selbst wenn man das weiß, ist es ja immer die Frage, wie fühlt es sich an? Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber solche Sachen sind ja auch nicht immer gleich. Also es gibt wahrscheinlich Tage, wo du das sehr gut externalisieren kannst und sagst, nein, ganz ehrlich, ihr macht mir die Scheiße schwer. Und wenn ihr einfach mal euch ordentlich benehmen würdet, dann hätte ich nicht so einen Struggle. Und dann gibt es halt Tage, wo man sich denkt, vermute ich mal, so, es wäre schon einfach geil, wenn ich einfach anpassen könnte und einfach sagen kann, ja, hast recht, habe ich mir ausgesucht. Ne, da sind wir ja bei so großen Themen wie, es ist eben auch die eigene Sexualität, ist halt nicht ausgesucht. Ich glaube, viele, viele Menschen da draußen würden sich gerne ihre Sexualität aussuchen.
Ja.
Ich kenne eine Menge Frauen, die echt gerne homosexuell wären und sagen, ganz ehrlich, ich habe mir nicht ausgesucht, auf Männer zu stehen. Wir sind aber jetzt leider hier in diesem Boot. Genauso viele Menschen kenne ich sicherlich, die sagen würden, hey, es wäre mein Leben wäre so viel einfacher, wenn ich einfach hetero wäre. Mhm. Aber da sehen wir halt, es ist eben keine Entscheidungsfrage. Ich meine, wie viele Geschichten kennen wir, gerade so aus der schwulen Community, von Männern, die gesagt haben, ja, ich war halt dann auch, ich habe es versucht. Ich habe Beziehungen mit Frauen gehabt, war sogar vielleicht verheiratet, habe vielleicht sogar irgendwie hingekriegt, Kinder zu zeugen. Und trotzdem merkt man halt so, es ist halt Arbeit, es ist Verstellen, es ist Maskieren. Und das Leben wäre echt einfacher, wenn wir uns Dinge aussuchen könnten.
Ja, es ist nicht man selber sein. Und es fällt mir auch so viel auf, dass ich das Gefühl habe, dass Queerness auch irgendwie in Medien oft als einfach Leiden beschrieben wird. Keine Ahnung, ich finde, es muss halt irgendwie so einen guten Zwischenmaß geben.
Absolut.
Einfach irgendwie hohen Charakteren, die einfach so nebenbei queer sind oder auch queere Stories, die um ihre Queerness gehen. Direkt um das dabei zu sagen, ich habe auch viele Charaktere, die dann irgendwie nur auf ihre Queerness reduziert werden, wo du denkst, ja, aber Leute haben halt auch einen anderen Charakter nebendran. Das ist auch mir in meinem, also mir ist das super voll passiert. Das war so, Leute wussten nicht so, dass ich Geschichten schreibe oder dass ich male, dass ich...
Ich dachte, Queerness ist deine ganze Persönlichkeit.
Ja, doch, natürlich, total. Keine Ahnung. Und ja, lol, ihr hört mich jetzt nur hier darüber, über meine Queerness reden. So. Aber da ist natürlich ein riesengroßer Mensch hinten dran, der irgendwie halt nichts mit Queerness zu tun hat, aber also irgendwie doch dann auch Teile davon irgendwie beeinflusst werden von mir, weil natürlich das auch irgendwie ein Teil von mir ist.
Jetzt hast du ja das Sprachrohr. Was würdest du denn Jugendlichen, Menschen, die das hier hören, mitgeben wollen tatsächlich, die jetzt vielleicht sagen, oh, ich entdecke da was in mir oder ja, ich habe auch schon mal das Gefühl, das ist ein bisschen anders. Was wäre so deine Botschaft?
Das finde ich richtig schwer, weil also ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe so einen sehr negativen Blick so auf Outing durch das, was ich halt erlebt habe. Und ich habe auch Leute getroffen, die voll gute Erfahrungen irgendwie auch als Transmenschen irgendwie gemacht haben mit ihrem Outing in ihrer Familie etc. Also ich kann nicht jetzt sowas vorlabern von, ihr seid wertvoll und es ist irgendwie, ihr seid genauso richtig, wie ihr seid. Und das stimmt natürlich alles. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass es so viel Unterschied macht, wenn ich das jetzt hier so als eine wildfremde Person irgendwie zu euch sage. Ich werde es euch trotzdem sagen, weil ihr seid wertvoll und ihr seid nicht falsch, so wie ihr seid. Und es ist voll okay, sich anders zu fühlen, als die Gesellschaft es von einem verlangt, und das ist nicht, falls ihr queer seid oder es herausfinden solltet, das ist nicht ein einfacher Weg, den ihr vor euch habt. Ich werde euch nicht anlügen, aber es ist auch ein Weg, der mit sehr viel Freude verbunden ist. Also zumindest das bei mir. Ich habe viel Stress und Leiden dadurch erlebt, dass ich mich geoutet habe, aber gleichzeitig habe ich super viele so schöne Momente auch erlebt. Und ich weiß, darüber haben wir jetzt irgendwie auch nicht viel geredet, aber es ist trotzdem, kann es manchmal so schön sein, queer zu sein. Und ich würde das auch nicht, wenn ich mich entscheiden, ich weiß, Sexualität und Geschlecht ist keine Entscheidung, wenn ich mich entscheiden könnte, dann würde ich mich wieder dafür entscheiden, so zu entscheiden, das zu sein, was ich jetzt bin, weil das ein Weg ist, der auch so viel Schönheit mit sich bringen kann. Um einmal was Gutes über Social Media zu sagen, dass man da sehr viele Communities finden kann und auch Leute, die bereit sind, bestimmt irgendwie mit euch über solche Sachen zu reden und vielleicht was, wo ihr euch irgendwie selber wiederfindet und keine Ahnung, ich könnte irgendwie so viel sagen und irgendwie doch gar nichts und fällt mir sehr schwer, irgendwas zu finden, was ich jetzt euch sagen kann.
Aber ich fand das gut. Und ich mache die Werbetrommel nochmal, wenn ihr wollt, dass Lino euch mehr erzählt und einfach mal sich was von der Seele reden darf oder euch ein bisschen da Fragen beantworten darf, stellt die einfach. Ihr habt hier echt eine gute Situation. Ich meine, wir haben ja im Team auch noch mehr Personen, die dazu was sagen können zu den unterschiedlichen Themen. Fragt einfach mal. Also wir können hier gerne darüber reden und euch Erfahrungen austauschen. Und ich finde es ja auch schön, dass es auch so ein ehrlicher Austausch ist. Ne? Du hast ja auch gerade gesagt, viel war scheiße, aber viel war auch echt geil oder ist geil. Das ist ja noch nicht am Ende deines Weges.
Nee. Und mir ist aufgefallen, dass wir noch was offen gelassen haben, was wir ganz am Anfang angeschnitten haben. Du wolltest noch erklären, warum das L ganz am Anfang von LGBTQ steht. Und ich finde, das ist ein gutes Wort zum Schluss.
Findest du es ein gutes Wort zum Schluss?
Ja, weil das ist so, das haben wir jetzt bestimmt, vielleicht ein paar von euch waren so, mein Gott, jetzt haben die das angesprochen oder haben das gar nicht irgendwie erwähnt. Das ist mir nämlich letztens bei dem, was du gerade noch ersickt hast oder vor einer halben Stunde schon, keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen, ist mir noch aufgefallen. Und ich glaube, ich finde das ein kleines, gutes, schöne Sache, die man am Ende noch berichten kann.
Da dann kriegt ihr jetzt, die ihr so lange durchgehalten habt, noch die Auflösung zu diesem sehr, finde ich, emotionalen Stück der queeren Geschichte. Mhm. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, es gab ja die große AIDS-Epidemie, hat man sie genannt, also wirklich als HIV aufkam und damit eben auch die AIDS-Erkrankung in den 80er, 90er, so in dieser Zeit. Und viele, viele schwule Männer sind damals erkrankt und es war tatsächlich einfach so, dass damals auch in der medizinischen beim medizinischen Fachpersonal viele, viele Vorurteile herrschten, sodass diese Männer nicht richtig gepflegt wurden. Zum Beispiel auch von den Krankenschwestern und Pflegern, dass die Berührungsängste hatten, dass die auch tatsächlich Behandlung untersagt haben oder Pflege. Und diese Menschen brauchten gerade bei den finalen Momenten ihres Lebens Unterstützung. Banale Sachen. Hilfe bei der Pflege, bei der Hygiene, beim Essen, beim Trinken. Und tatsächlich muss man sagen, ist hier die lesbische Community eingetreten und hat viele, viele dieser erkrankten Männer in ihren letzten Wochen, Tagen und Stunden gepflegt, hat sich da wirklich sehr aufopfernd gekümmert, hat ja wirklich da auch begleitet, auch Sterbebegleitung gemacht an diesen Tagen. Und da ist die Community wirklich füreinander eingetreten und hat da wirklich eng zusammengehalten. Und tatsächlich, um das zu zeigen, hat man damals, als man eben diese Begrifflichkeiten für die Community gefunden hat, mit den vielen Buchstaben gesagt, dass das L nach vorne muss, um eben da Anerkennung zu zollen, dass die lesbischen Frauen damals eben eingeschritten sind, als vielfach Personal einfach Leute hat liegen lassen. Die sind hin, die haben gefüttert, die haben gebadet, die haben gewaschen und sicherlich vielen Männern damals den Abschied leichter gemacht.
Und ich finde, das ist einen perfekten Abschied, um so, ich weiß nicht, es ist traurig, aber es ist auch echt schön. Ja. Ich finde, es ist ein super guter Abschied zu unserer Folge. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, falls ihr Fragen habt, fragt mich, ich bin dafür da, sie zu beantworten.
Oh mein Gott, fragt Lino.
Also ich bin sehr gerne dafür da, die euch zu beantworten. Ihr könnt die auch nicht nur über wo auch immer ihr es hört, sondern auch über unsere Social Media Kanäle. Instagram haben wir, uns privat fragen. Und dann hoffe ich, hört man sich mal in einer anderen Folge wieder.
Bestimmt, wir freuen uns auf euch.
Ich auf jeden Fall.
Ciao.
Tschüss.